Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Donnerstag, dem 28. Januar 2016. Das sind die Themen von heute. Folgen auf die großen Worte auch wirklich große Taten. Entwicklungsorganisationen wollen Bund besser auf die Finger schauen bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie. Bewaffnete Übergriffe auf brasilianische Indigene, die Hoffnungen der Guarani auf ihr eigenes Land schwinden mit dem globalen Hunger nach Biotreibstoff. Und nationalkonservativ, völkisch rechtsextrem. Der Wiener Akademikerball steht vor der Tür und der antifaschistische Widerstand auch. Am Mikrofon begrüßt Karin Bachmann.
Rabe Info.
Und nun hat Wilma Rall die aktuellen Meldungen des Tages.
Die Berner CVP bekennt sich zur Mitte-Koalition und gegen die FDP. Die Delegiertenversammlung der CVP Kanton Bern hat gestern beschlossen, das Bündnis mit BDP, GLP und EVP aufrechtzuerhalten, auch bei den Stadtberner Wahlen diesen Herbst. Damit wird es eng für FDP-Gemeinderat Alexandre Schmidt. Der amtierende Finanzdirektor braucht die Unterstützung der Mitteparteien, wenn er die Wiederwahl schaffen will. Denn die FDP tritt aktuell alleine an, nachdem die SVP ihr die Unterstützung versagt hat. Energiesparende Gebäudesanierungen kommen in der Schweiz nur schleppend voran, obwohl undichte Gebäude hierzulande zu den größten CO2-Verursachern gehören. Eigentlich sind im CO2-Gesetz jährlich 200 Millionen Franken für Gebäudesanierungen vorgesehen. Davon wurde letztes Jahr aber nur rund die Hälfte ausgeschöpft, beklagt die Naturschutzorganisation WWF in einer Mitteilung. Die Kantone hätten nur die Hälfte der Förderbeiträge ausbezahlt. Der WWF fordert nun, dass die Kantone die Beiträge pro Fläche erhöhen, damit es für Hausbesitzende attraktiver wird, ihre Gebäude zu sanieren. Abrupte Kündigungen bei der RSI rufen die Gewerkschaften auf den Plan. Bei der RSI, dem Tessiner Zweig der SRG, kam es laut den Gewerkschaften SSM und Impressum zu empörenden Kündigungsbedingungen, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Ohne Vorwarnung hätten die Mitarbeitenden von einem Tag auf den anderen ihre Sachen zusammenpacken und umgehend das Gebäude verlassen müssen, überwacht von Mitarbeitenden eines privaten Sicherheitsdienstes. Der SRI-Geschäftsführer dementiert die Vorwürfe der Gewerkschaften. Angekündigt hatte die SRG die geplanten Entlassungen schon letzten November, als sie ihr Sparprogramm veröffentlichte. Schweden bekräftigt seine repressive Kehrtwende in der Asylpolitik. Die schwedische Regierung plant, in den nächsten Jahren bis zu 80.000 Asylbewerbende abzuschieben. Man wolle gute Voraussetzungen schaffen, damit die Flüchtenden freiwillig zurückkehren. Wenn nicht, würden sie zwangsweise ausgeschafft. Dazu will die Regierung laut Medienberichten Charterflugzeuge anmieten. Weil die Behörden davon ausgehen, dass viele Flüchtlinge lieber in die Illegalität abtauchen, als das Land zu verlassen, werden mehr Personenkontrollen durchgeführt und die Grenzpolizei ausgebaut. Um bis zu 1000 Beamte soll sie aufgestockt werden. Zudem verhandelt die Regierung unter anderem mit Afghanistan und Marokko über die Rückschaffung von Flüchtlingen, die aus diesen Ländern kommen. In der Türkei sollen zwei regierungskritische Journalisten lebenslang hinter Gitter, der Chefredaktor und der Leiter des Hauptstadtbüros der Zeitung Cumhuriyet. Die beiden Journalisten wurden wegen einem Artikel verhaftet, in dem sie eine Waffenlieferung der türkischen Regierung an Extremisten in Syrien publik machten. Laut Medienberichten wertet die türkische Staatsanwaltschaft das als Geheimnisverrat. Zudem wirft sie den Journalisten Unterstützung von Terrorgruppen vor. Ende 2013 hätten die beiden Journalisten die bekannt gewordenen Korruptionsvorwürfe gegen die türkische Regierung unterstützt und so bei einem Umsturzversuch mitgewirkt, argumentiert die Staatsanwaltschaft. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag bleibt es wechselnd bewölkt bei bis zu 6 Grad. Das Wochenende beginnt sonnig und mild. Am Sonntag dann ist es stark bewölkt mit Regen bei um 7 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Weltgemeinschaft hat Ende letzten Jahres innerhalb weniger Wochen 2 große Vorhaben ins Auge gefasst, um die Welt besser zu machen. Erstens wären da die SDGs, die nachhaltigen Entwicklungsziele, auch bekannt als Agenda 2030. 17 Ziele wurden von den UNO-Staaten formuliert, um Hunger, Armut und Umweltverschmutzung etc. zu beseitigen. Zweitens wurde im Klimaprotokoll von Paris beschlossen, die Energiewende herbeizuführen und die Erderwärmung zu bremsen. Nun hat auch die Schweiz ihre Nachhaltigkeitsstrategie zu Papier gebracht. Gestern wurde diese Strategie für die Jahre 2016 bis 2019 veröffentlicht. Die entwicklungspolitische Organisation Alliance Süd hat sich sowohl bei den SDGs und beim Klimaprotokoll als auch bei der schweizerischen Nachhaltigkeitsstrategie eingebracht. Michael Spahr wollte deshalb vom Entwicklungs- und Klimapolitik-Experten Jürg Staudenmann wissen, ob er erfreut ist über die soeben veröffentlichte Nachhaltigkeitsstrategie.
Es ist erfreulich zu sehen, dass die 17 SDGs und die Agenda 2030 zumindest berücksichtigt wurde jetzt. Also im Sinne von, dass Bezüge hergestellt wurden zwischen diesen Handlungsfeldern in der Strategie nachhaltige Entwicklung und eben den jeweiligen Zielen der Agenda 2030. Auf der anderen Seite die Indikatoren dazu, also wie, dass man Ziele setzt und wie auch die dann gemessen werden, sind ja noch in Ausarbeitung, auch global. Das wird noch ein paar Monate gehen, bis da erste Indikatoren vorliegen. Die Agenda 2030 ist ja ein Zielsystem für nachhaltige Entwicklung für die Weltgemeinschaft, das heißt aber eben auch für alle Länder. Da geht es nicht nur um Entwicklungszusammenarbeit, sondern vor allem eben auch um die Umsetzung in den Ländern selber. Und da muss die Schweiz noch sehr viel tun, das wirklich auch runterzubrechen auf national, aber auch Kantons- und Gemeindeebene. Was heißt das denn genau, wenn wir das wirklich erfüllen wollen?
Gibt es denn jetzt schon etwas, das Sie auf den ersten Blick erkennen, wo ein Problem ist, wo ein Zielkonflikt herrscht mit dem, was die Schweiz für sich erreichen will und was die Weltgemeinschaft eigentlich erreichen möchte?
Ja, wir müssen jetzt auch das natürlich ein bisschen im Detail noch studieren. Auch die Maßnahmen, die vorgeschlagen sind, das ist noch ein bisschen ein Flickwerk. Das sind sehr viele Maßnahmen dabei, die eigentlich schon bestehen und beschlossen wurden. Es gibt ganz sicher Lücken. Es wird Lücken geben, wo etwas zusätzliche Maßnahmen gemacht werden. Zum Beispiel Themen wie Klimaschutz. Da ist die Schweiz mit ihren gegenwärtigen Zielen, die sie sich gesetzt hat, noch weit weg von einer nachhaltigen Politik, wenn man sieht, was da gemacht werden muss. Aber auch in Fragen der Gleichstellung der Geschlechter, Lohngleichheit zum Beispiel zwischen Mann und Frau in der Schweiz selber, Fragen der Armutsbekämpfung in der Schweiz, aber auch Themen der Entwicklungszusammenarbeit. Eben, wenn man schaut, dass das Budget für die Entwicklungszusammenarbeit oder die internationale Zusammenarbeit massive Kürzungen ins Auge schaut in den nächsten Jahren. Das stimmt ganz sicher nicht überein mit dem Engagement, das auch in dieser Strategie, die vorgelegt wurde, auch proklamiert wird. Dort hat ja auch Bundesrat Burkhalter letzten Freitag an der Jahreskonferenz der DEZA klar gesagt, die Umsetzung der Agenda 2030 muss umgehend an die Hand genommen werden. Das ist erfreulich zu hören, aber wir müssen das schon noch schauen und wir werden sehr kritisch begleiten, wie das jetzt wirklich angepackt wird über die nächsten Monate und Jahre.
Bei der Klimapolitik ist es eigentlich das Gleiche. Das Klimaprotokoll von Paris sollte so schnell wie möglich umgesetzt werden. Wir haben im Rabe-Info diese Woche mit einem Klimaforscher gesprochen, der gesagt hat, je länger man wartet, desto schwieriger wird es überhaupt noch etwas zu erreichen. Wenn wir die politische Entwicklung der Schweiz anschauen, die letzten Wahlen, da fand ein Rechtsaußenrutsch statt. Bei der letzten Session haben wir schon gemerkt, was das bedeutet. Besteht denn Hoffnung, dass diese Strategie nachhaltige Entwicklung, dieses Papier, das jetzt veröffentlicht wurde, mehr ist als nur ein Papiertiger?
Es ist nicht einfacher geworden nach den Wahlen. Das Dreigespann der nachhaltigen Entwicklung, also das wirtschaftlich zusammen mit den sozialen und den Umweltaspekten anzuschauen, leidet sich jeweils unter solchen Politiken. Die Schweiz hat sich nicht nur im internationalen Kontext verpflichtet, die Entwicklung, die ganze Politik nachhaltig zu gestalten, sondern das steht auch in der Bundesverfassung. Das wird auch in der Strategie so hergeleitet. Also da bestehen nicht nur externe quasi Aufgaben, da bestehen ganz klar interne Aufgaben schon seit langem. Und jetzt ist es einfach sehr viel konkreter geworden, auch mit der Agenda 2030, aber auch mit der Strategie nachhaltigen Entwicklung. Es ist nicht das eine oder das andere Bundesamt, das dafür zuständig ist, sondern es sind alle Bundesämter und eben auch die Akteure auf Kantons- und Gemeindeebene dafür verantwortlich. Und die müssen ganz klar auch eng zusammenarbeiten mit privaten, zivilgesellschaftlichen Akteuren. Das ist zwar in der Strategie so auch erklärt oder wird so deklariert, wir werden aber ganz genau auf den verschiedenen Stellen auf die Finger schauen, dass das auch wirklich so geschieht.
Soweit Jürg Staudenmann von Allianz Süd, der entwicklungspolitischen Organisation der grossen Schweizer Hilfswerke. Verschiedene Entwicklungsorganisationen wollen sich in Kürze zusammenschließen, um die Fortschritte bei der Agenda 2030 in der Schweiz zu beobachten.
Rebe Info.
Es ist nicht das erste Mal und wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Bewaffnete Truppen schossen im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso do Sul auf Siedlungen der indigenen Guarani und zündeten ihre Häuser an. Die neuesten Angriffe sind Teil des seit langem andauernden Konfliktes zwischen Farmern und den Guarani. Dabei sind die Guarani Völker mörderischer Gewalt, Sklaverei und Rassismus durch Vertreter der Agrarindustrie ausgesetzt. Mit einem Video, das zurzeit im Internet kursiert, bitten Sie um internationale Hilfe. Die spirituellen Gesänge der Guarani handeln meist von der Suche nach einem Ort, der ihnen von ihren Vorfahren offenbart wurde. Es ist der Ort, an dem Menschen ohne Schmerz und Leid leben können. Sie nennen diesen Ort Land ohne Übel. Aktuell sind die Guarani wohl so weit weg vom Land ohne Übel wie nie zuvor. Von ihrem angestammten Land in Brasilien, Uruguay und Paraguay wurden sie beinahe gänzlich vertrieben. Heute leben sie eingepfercht in kleinen Schutzgebieten, umgeben von Viehweiden, Soja- und Zuckerrohrplantagen. Manche besitzen überhaupt kein Land und leben unter Plastikplanen am Straßenrand. Am meisten leiden die Guarani im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso do Sul, so Lea Christine Martin von Survival International.
Man muss sagen, dass besonders akut die Probleme in Mato Grosso do Sul sind, wo die Guarani früher Flächen von der Größe Deutschlands bewohnt haben. Und viele Guarani-Gemeinden wollen quasi aus diesen kleinen Reservaten entkommen und damit auch den sozialen Folgeproblemen, die es dort gibt. Und sie versuchen immer wieder, kleine Parzellen ihres angestammten Landes zurückzugewinnen, indem sie sogenannte Retomadas, auf Deutsch würde das heißen Wiedernahmen, durchführen.
Diese Versuche, ihr Land wieder einzunehmen, werden von den Farmern und Viehzüchtern, die das Land quasi besetzen, gewaltsam unterbunden. Dazu heuern die Bauern bewaffnete Angestellte an, die die Zuckerrohrplantagen und Viehweiden verteidigen. So kam es letzte Woche erneut zu einem Überfall auf eine Guarani-Siedlung, so Lea Christine Martin von Survival International.
Vor einigen Tagen haben Bewaffnete das Dorf der Guarani-Gemeinde Takura im Bundesstaat Mato Grosso do Sul beschossen und dabei mehrere Häuser angezündet. Und seitdem wiederholen sich diese Angriffe auf die Guarani anscheinend jede Nacht.
In einem Video der Organisation Survival International schildert eine Guarani-Frau ihren Alltag mit den brasilianischen Farmern.
Estamos sendo ameaçado e sendo maltratado, né, pelos
Die Männer der Farmer bedrohen und misshandeln uns. Sie können uns jederzeit töten. Stellen Sie sich vor, die Geschosse fliegen die ganze Zeit um uns herum. Nachts können sie ein Kind, eine Frau, jeden treffen.
Durante o dia, à noite, pega uma criança, uma mulher ou qualquer adulto.
Obwohl indigene Völker nach brasilianischem und internationalem Recht auf ihrem angestammten Land leben dürfen, wurden die Guarani zugunsten von Farmen und Plantagen von ihrem Land vertrieben. Und die Situation könnte sich noch verschlimmern, denn zurzeit läuft eine Verfassungsänderung, die dem brasilianischen Kongress das letzte Wort über die Anerkennung indigener Gebiete erteilen würde. Das wäre für die Guarani verheerend, so Lea-Christine Martin von Survival International.
Im Kongress sitzen viele Politiker, die halt starke Verbindungen zur Agrarindustrie haben, aber auch zum Bergbau und zum auch bekannten Staudammsektor. Und es wird befürchtet, dass diese Verfassungsänderung quasi die Anerkennung indigener Gebiete um Jahre zurückwerfen könnte. Das heißt, dass entweder die Gebiete nochmal verkleinert werden oder dass der Rückgabeprozess von Land quasi gänzlich zum Stoppen kommen würde.
Die Suche nach dem Land ohne Übel wird für die Guarani also immer wie vertrackter. In kleinen Reservaten, die ihnen geblieben sind, singen sie trotzdem kämpferisch weiter.
Rabe Info.
Der Wiener Akademikerball, was nach einer gesitteten Veranstaltung klingt, ist in Tat und Wahrheit eines der wichtigsten Elitetreffen des internationalen Rechtsextremismus. Morgen geht er in Wien über die Bühne, organisiert von der FPÖ, der Freiheitlichen Partei Österreich. Wie jedes Jahr wird sich in der geschichtsträchtigen Hofburg allerhand nationalkonservatives, völkisches und rechtsextremes Klientel einfinden. Und wie jedes Jahr ruft trotz Kriminalisierung der Proteste ein breites Bündnis zum antifaschistischen Widerstand auf. Unsere Kollegen von Radio Korax in Halle sprachen mit Magdalena vom Bündnis Offensive gegen Rechts.
Traditionsgemäß war es ja früher der Ball des Wiener Kooperationsring. Also ist ganz klar, dass das von deutsch-nationalen Burschenschaften veranstaltet wird. Dann wurde der Veranstalter eigentlich von der Hofburg ausgeladen und die FPÖ, also die Freiheitliche Partei, ist eingesprungen. Das heißt, es ist ganz klar, dass sich da diese Verbindungen dort treffen werden und rundherum alles, was sich dazu noch vernetzen will. Also teilweise internationale Gäste von anderen rechten Parteien und auch in Österreich alles, was da in diesen braunen Sumpf so tätig ist.
Du hast gerade schon benannt, dass der Ball früher vom Wiener Kooperationsring veranstaltet wurde und seit 2013 eben nun von der rechtspopulistischen FPÖ, also der Freien Partei Österreichs. Was hat denn der Wechsel bislang für Auswirkungen gehabt, auch auf den Klientel, die da zum Ball kamen, oder warum es überhaupt zu diesem Wechsel kam?
Ich glaube, dass das durchaus deshalb passiert ist, weil wir eben sehr breite Proteste organisiert haben und natürlich dadurch ein öffentlicher Diskurs darüber entstanden ist, wer sich da eigentlich trifft und was da eigentlich stattfindet. Also ich glaube, das ist durchaus der antifaschistischen Bewegung zu verdanken, dass da so viel darüber diskutiert wurde und die Hofburg, glaube ich, entschieden hat, eben mit dieser direkten Verbindung zu Burschenschaften, also dem Wiener Kooperationsring, nicht mehr zusammenarbeiten zu wollen. Und die FPÖ dann eben eingesprungen ist und gesagt hat, sie macht das, was ganz stark die Loyalität zeigt, die sie auch noch zu Burschenschaften hat. Und im Prinzip hat sich nicht viel geändert.
Von dem Klientel her zum großen Teil trotzdem noch hochproblematische Leute, die da hinkommen. Du hast es schon so ein bisschen anklingen lassen, aber dennoch nochmal die Frage danach, was ist denn eure Kritik an der Veranstaltung und an deren Besuchern?
Naja, es zeigt halt eindeutig die Salonfähigkeit von Rechtsextremismus, die in Österreich noch besteht. Also die Hofburg ist ja ein sehr, sehr wichtiges Gebäude und auch sehr geschichtsträchtig, auch an dem Ort, an dem sie steht, am Wiener Heldenplatz, also die man eigentlich sehr stark mit Bildern von 1938 verbindet, wo Hitler dort eingefahren ist und bejubelt wurde von der Masse. Also dass in einem derart repräsentativen Gebäude so ein Treffen stattfindet und eigentlich Rechtsextreme und teilweise auch Anhänger so der alten Garde, wie man so schön sagt, sich dort treffen, während antifaschistische Aktivistinnen sich mit der Polizei rumstreiten müssen und eben dieser krasse Gegensatz gezeigt wird. Ne? Also die werden dort hofiert und beschützt seit Jahren und wir aber meinen, also das ist eigentlich so die Spitze des Eisberges, die zeigt, wie unangetastet teilweise Rechtsextreme noch sind und deren Ideologien. Und dass natürlich jetzt argumentiert wird, ja, die FPÖ ist eine demokratisch legitimierte Partei und das kann man nicht anfechten. Und wir sind der Meinung, das kann man sehr wohl argumentieren, warum man diesen Fall in der Form nicht mehr stattfinden lassen will.
Wie sieht denn jetzt aktuell der öffentliche Diskurs im Vorfeld des Balles aus? Also wie berichtet denn da auch so eine regionale Presse über den Ball und die angekündigten Gegenproteste?
Ja, also wir kennen das ja schon aus den letzten Jahren, dass immer wieder zu Mutmaßungen angestellt werden, dass nicht die ganze Innenstadt wieder am Kopf stehen wird und Riesenchaos und so weiter und die Polizei sich aufrüstet und so weiter und so fort. Also da wird schon im Vorhinein immer wieder ein bisschen Panik gemacht, wo wir mittlerweile uns nicht mehr groß darauf einlassen, weil wir wissen, dass die Demo eigentlich immer sehr, sehr friedlich stattfindet und meistens auch sehr ähnlich abläuft. Und das ist eigentlich schon auch etwas, das gilt zu problematisieren, dass in der österreichischen Presse der Skandal für sie immer auf der Straße stattfindet und wir halt ständig versuchen hinzuweisen, der Skandal findet eigentlich in der Hofburg statt.
So Magdalena vom Bündnis Offensive gegen Rechts in Wien.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Sie hörten das Info vom Donnerstag, dem 28. Januar 2016 auf Radio Bern Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Freitag. Beigetragen zu dieser Sendung haben Michael Spahr, Wilma Rall und unsere Kollegen von Radio Korax. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein wahnsinnig spannendes Wochenende. Bleibt dran, es geht nämlich weiter mit dem Kulturradar am 9:30 auf dem Sender.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.